Der letzte Fichtel-Podcast 2024 und um die Tragweite dieses Moments zu unterstreichen, gönnen wir uns heute die doch etwas größere Akustik des Landratsbüros. Da haben wir ein bisschen mehr Platz als an anderen Orten, wo wir schon Podcasts aufgezeichnet haben. Es hallt vielleicht ein bisschen mehr. Die Woche vor Weihnachten, aber irgendwie so richtig ruhig ist es noch nicht, oder? Lieber Peter Behrig.
Ja, hallo. Tatsächlich, so richtig ruhig ist es noch nicht. Die Kalender sind noch voll und zu erledigen, aber das ist ja auch was Schönes, weil man ja doch viel unterwegs ist und ja bei jeder Gelegenheit auch einfach ein frohes Fest auch wünschen kann. Also das ist dann trotzdem gut, wenn man so eine Art Weihnachtstournee quasi im Kalender hat und sich dann auch bei dem einen oder anderen bedanken kann für das abgelaufene Jahr und vieles mehr. Ja, also so ein typisches Beispiel, ich habe heute noch ein Termin im Martin-Schalling-Haus, das ist Seniorenhaus in Marktredwitz. Da freue ich mich auch richtig drauf.
Der Kalender ist noch sehr voll. Ist es überwiegen jetzt mehr so diese Termine, so diese Weihnachtstournee, oder ist auch tatsächlich noch viel Arbeit zu erledigen, die letzten Tage vor dem Jahreswechsel?
Natürlich, ja. Also das Tägliche bleibt ja immer. Das ist egal ob Weihnachten, ob Ostern, wann auch immer, ist das ganz normale Werk zu tun. Und dann gibt's halt in der Weihnachtszeit noch ein bisschen mehr so klassische Termine mit Weihnachtsfeiern, mit Jahresabschlussfeiern, die kommen dazu. Aber das ganz normale Werk muss ja weitergehen. Also wir sind ja auch an den Feiertagswochen für die Menschen da, wollen auch da sein. Und insofern passt das schon. Ist eine gute Mischung, ja, von reindenken, reinbohren in die Probleme und dann auch mal wieder ein bisschen loslassen und einfach in einem weihnachtlichen Ambiente, eine Feier mitzugenießen in irgendwelchen Altenheimen oder bei Vereinen.
Mhm. Wie viel Weihnachtskarten hast du geschrieben dieses Jahr?
Ich weiß es gar nicht, aber bestimmt so 600 bis 800 irgendwo. Ich habe keine Ahnung. Also reichlich. Und also
persönlich?
Persönlich.
Das muss man wirklich dazu sagen.
Mein extremes Anliegen, dass ich einfach persönliche Karten schreibe. Es gibt wenige Karten, die nicht auch nur einen persönlichen Vermerk haben, weil das auch für mich ja so ein Moment ist, das mache ich immer nachts. Ja. Also da kommst du halt irgendwann heim und dann ist so die Weihnachtskartenschreibezeit. Und habe ich so ab 22 Uhr habe ich nochmal so einen Leistungsschwung bei mir, warum auch immer, Biorhythmus nennt man das. Und dann schreibe ich unfassbar gerne Weihnachtskarten tatsächlich. Läuft dann im Fernsehen irgendein Tatort, den ich vielleicht schon kenne und ich überlege mir halt den Menschen, den ich jetzt schreibe, was will ich dem einfach jetzt sagen an diesen besonderen Weihnachtsmoment.
Ab wann kehrt dann tatsächlich aber auch mal Ruhe ein, so im Privaten? Wann ist dann, fällt der Stift?
Jein, also ich glaube, man muss ganz generell in der Lage sein, Ruhe auch schnell und täglich einkehren zu lassen und auch schnell und täglich wieder hochfahren zu können. Und insofern, Weihnachten ist ja auch ein Familienfest und wir haben vier Kinder und die Eltern und die Geschwister. Das heißt, das ist ja trotzdem auch, wenn man ehrlich ist, ein Weihnachtstermin nach dem nächsten, ja, ein Stollen nach der nächsten Gans. Also trotzdem auch viel los. Aber das ist ja auch schön. Ja. Und natürlich gibt es dann auch so Momente. Also ich mag es einfach gerne auch in Kirchen zu sein, ganz generell. Und eine richtig festliche, schöne Weihnachtskirche, Weihnachtsgottesdienst ist natürlich was ganz Besonderes. Ja, und wenn dann so am Schluss so die Lichter ausgehen und dann kommt Stille Nacht.
Dann hat man Pipi eben auch, ne?
Ja, dann passt's.
Genau. Ihr seid ja generell sowieso auch eine sehr musikalische Familie. Wie wichtig ist Musik für euch an Weihnachten?
Das ist tatsächlich, also für mich ist es das ganze Jahr und trotzdem ist, ich habe gerade vom Abschalten gesprochen, das ist Musik für mich, ja. Also irgendwie ein Instrument nehmen, irgendwas versuchen zu spielen, einmal gut, einmal schlecht, das ist eigentlich auch völlig wurscht, sondern einfach für dich selbst, dass du dich einfach in eine andere Ebene tatsächlich beamen kannst mit Musik. Ich liebe das auch total, interpretierte Lieder, die man kennt, einfach zu spielen oder auch zu hören, ja, also zu sehen, was in diesem musikalischen Kontext, der ist ja im Grunde ganz einfach, ist ja wie Mathematik, aber was da für Möglichkeiten, für Spielmöglichkeiten drin sind, das ist schon was Starkes und das gibt mir unfassbar viel.
Das ist so das Sing-meinen-Song-Prinzip, wenn jemand anderer ein Lied dann interpretiert und dann kommt ganz was anderes raus, als man eigentlich gekannt hat.
Ganz genau, ja, und ich habe ja jetzt dieses Jahr, das ist ja auch schön, muss ich ehrlich sagen, ganz zufällig ziemlich viel wieder musikalisch an Weihnachten mitmachen dürfen. bin eingeladen gewesen vom Gospelchor in Tiersheim, vom Frauengospelchor in Tiersheim, als einzige männliche Stimme. Das war auch sehr, sehr
spannend. Aber nicht, weil du so hoch singst.
Nein, nein, eher gegenteilig. Aber das war einfach auch in der Kirche, das Konzert war total ein schöner Moment für mich, einfach auch für die Menschen zu singen. Dann habe ich hier und da auch mal die Gitarre ausgepackt, habe mal ein bisschen getrellert und ja, gestern Abend waren wir auf einem sogenannten Adventsfenster, auch so eine kleine Weihnachtsfeier. Da habe ich dann mit meiner Frau die Trompeten mitgenommen. Und weil wir da in der Lernphase sind, haben wir zur Verstärkung meinen Papa mitgenommen. Und dann hat es auch ganz gut funktioniert. 5 bis 7 falsche Töne waren dabei, aber was soll's.
Im Bäckershaushalt Berek, also im Original Bäckershaushalt Berek, da kommt natürlich nur Selbstgebackenes auf den Tisch, nehme ich an, Stollen und Plätzchen. Wie ist es sonst mit Traditionen, bestimmtes Essen immer an Weihnachten oder bestimmte Abläufe oder irgendwas, was man immer macht?
Da passe ich irgendwie gar nicht in die Berek-Art. Weil meine Eltern sind so, also diese klassischen Themen, ja, also die Weihnachtsgans am Heiligabend, einfach das Thema Bratwürste und so weiter. Jetzt esse ich das auch schon, aber ich bin da jetzt mehr tatsächlich einer, der auch gerne mal, keine Ahnung, ein Gemüse, eine Suppe, irgendwas isst. Also da bin ich gar nicht so traditionell. Aber tatsächlich gibt es dann so gewisse Stimmungen am Weihnachten, die ich mit Essen verbinde. Also so dieser, also wenn ich dann das erste Mal so diesen Stollenduft habe im Raum, ja. Oder wenn du so die Vanillekipferl aus dem Ofen raustust und dann füllt sich dieser Raum. Das sind schon schöne Momente auch und das sind ja auch dankbare Momente, weil ja das auch gar nicht selbstverständlich ist auf dieser großen Welt, ja, dass du, wenn du jetzt gerade mal Lust hast, die irgendwelche Plätzchen backen kannst. Also wir können das, weil es uns eben auch gut geht, weil wir auf der Sonnenseite sind und das schätze ich dann auch total. Ansonsten gibt es an Weihnachten, das am Heiligen Abend bei uns zu Hause tatsächlich Raclette. Und das ist immer so der Wunsch von der Frau und ich finde es immer ganz eigenartig, weil du ständig am Warten bist, ja, aber machen wir halt.
Bei uns gibt's immer ganz, ist der Wunsch meiner Mutter, aber machen wir halt, gell? So ist es. Wenn wir jetzt so kurz vor dem Jahreswechsel mal ein bisschen resümiert, welcher Moment oder welches Ereignis ist dir besonders in Erinnerung? Sowohl jetzt vielleicht im Positiven als auch im negativ klingt immer so negativ, ne? Aber so als nicht so schönes, schöner Moment, wo man zurückdenkt.
Ja, vielleicht, wenn ich mal so diese meine klassische Landratsarbeit ein bisschen hinten anstelle, dann sind es tatsächlich 2 Dinge, die in diesem Jahr mich wirklich auch bewegt haben in jeglicher Hinsicht. Das war einmal tatsächlich an meinem Geburtstag am 3. Juni eine Morddrohung, die ich erhalten habe. Das hat mich sehr beschäftigt. Nicht nur oder nicht ausschließlich, weil man da einfach erschrickt und natürlich auch Ängste hat und natürlich das auch ja andere betrifft, nicht nur mich, sondern das hat mich auch sehr beschäftigt, weil ich immer wieder versuche, das mache ich im Leben eigentlich immer gerne, so diesen Perspektivwechsel zu machen. Also was führt dazu, dass jemand handschriftlich, wohlgemerkt, da eine Morddrohung ausspricht. Ja, das muss man ja schreiben können. Und das hat mich schon auch geplagt, wenn ich ganz ehrlich bin. Auch dann natürlich diese Tage oder Wochen hinterher, da ist ständig die Polizei dabei gewesen. Und das war so ein herausfordernder Moment, muss ich ehrlich sagen, der mir auch zeigt am Ende, dass wir, glaube ich, als Gesellschaft auch aufpassen müssen. Wir haben uns ja so angewöhnt, dass wir so ganz generell sagen, die da in Berlin und die dort in München und die da im Rathaus und die da im Landratsamt. Ja, also, und die Politik. Das heißt, verbal eigentlich schon stellen wir da Menschen ins Eck und disqualifizieren sie eigentlich schon nur dadurch, dass wir sagen, die da. Und natürlich wird das dem allen nicht gerecht, sondern es ist im Gegenteil wie immer im Leben. Ja, wir sind im systemischen Jahr unterwegs. Es gibt genauso viel gute wie schlechte Landräte und sympathische wie unsympathische und da ist es bei den Bürgermeistern das Gleiche, bei den Ärzten das Gleiche und eigentlich bei allen und insofern ist so dieses pauschal die Politik verantwortlich machen für alles, was da vielleicht einmal nicht so läuft, ist schwierig, zumal für mich sowieso die Frage ist, wer ist denn die Politik und ich würde mir halt wünschen, dass das einfach jeder sich als die Politik auch empfindet, also jeder von uns ist ja politisch unterwegs, jeder. Ja, jeder hat Meinungen, jeder vertritt irgendwas, jeder ist in Vereinen drin, jeder ist, ja, also wir sind politische Menschen, weil wir in einer Demokratie leben, ja zum Glück. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man hier dieses ins Eck stellen einfach unterlässt. kommen wir zum Zweiten, was mich auch sehr beschäftigt hat. Das glaubt man jetzt wahrscheinlich gar nicht. Aber ich habe am Tag der offenen Tür eine blöde Wette verloren, weil ich diese eigenartige Mülltonne nicht ja, nicht auf den Müllwagen heben konnte mit dieser Automatik, weil ich es dreimal hintereinander falsch eingerastet habe. Und das hat mir dann beschert, einen Tag auf dem Müllauto unseres Kufis, und zwar hinten, da wo es zieht, zur Entleerung der Biomülltonne. Und ich bin ehrlich, ich meine, ich habe ja viele Dinge, wo ich auch nervös bin, ja, wenn du Kreiszack hast oder wenn du schwierige Entscheidungen treffen musst, da bin ich ja auch immer, ja, logisch, da ist man unruhig. Aber ich war Jahre schon nicht mehr so nervös wie vor diesem Antritt früh um 5 Uhr oder 5:30 bei meiner Kufi. Ich habe nicht geschlafen, das passiert mir nie, ich schlafe immer. Da habe ich nicht geschlafen. Ja. Ich hatte irgendwie 7 Schichten an, also quasi 5 Unterhosen und noch drüber und alles Mögliche. Und war dann auch am Anfang sehr unsicher und habe es aber dann, und das ist wirklich, ich bin da toll aufgenommen worden, extrem toll aufgenommen worden. Der Chris war mein Mitfahrer hinten auf dem Wagen und der Matthias war unser genialer Führer des LKWs, der durch die engsten Durchführungen und Gassen durch ist. Das war ein ganz tolles Erlebnis für mich, ein schweres Erlebnis, ja. Also hinterher hat mir das Kreuz schon auch wehgetan. Aber einfach mal, um zu erleben, wie ist das denn? Wie ist das für diejenigen, die quasi täglich unseren Müll wegräumen? Das hat mir extrem viel, tatsächlich auch Freude bereitet, aber auch extrem viel gegeben. Und ich war sehr dankbar, dass ich da einfach so offen aufgenommen wurde. Weiß man ja nicht, ja. Könnte ja auch sein, dass es da irgendwie Berührungsängste gegeben hätte.
Nein, aber die waren
hätte.
Schon
aber das war wirklich,
Buddies.
War richtig einer der schönsten Tage, seit ich jetzt in diesem Geschäft bin, ganz ehrlich.
Aber witzig, zieht natürlich auch Begehrlichkeiten nach sich. War ja dann in den sozialen Netzwerken unterwegs, ich weiß nicht mehr, Insta oder Facebook, wo es dann kam. Und sofort kam natürlich das Klinikum um die Ecke und hat gesagt, wir hätten auch wunderbare Praktikumsplätze, ne? Das ist dann, fangen wir's an.
Ja, das war sogar, der Post war genial, weil ich das auch machen werde. Also dieser Tag war für mich also der Punkt, zu sagen, Mensch, du musst es öfter machen. Du musst dich einfach einmal in deinen Bürgerservice reinsetzen da drunten, damit du überhaupt einmal weißt, ja, was läuft denn da drunten? Ja, wie oft haben meine Kolleginnen und Kollegen da unten schwierige Situationen? Das muss man erleben. Oder eben auch das Thema Klinikum. Einmal reingehen in die, was weiß denn ich, in die Essensverteilung, die Pflege zu erleben. Um einfach auch, wenn man dann Entscheidungen treffen muss, wesentlich mehr Hintergrund zu haben.
Zu wissen,
deswegen will ich das tatsächlich forcieren nächstes Jahr.
Na, da bin ich gespannt.
Oh.
Ich bin gespannt. Rein vom aus Landkreissicht gab es da, also so ein wegweisendes Ding kann man ja immer gar nicht sagen, bei der Themenvielfalt, die sich so einem Landrat stellt. Sagen wir mal, kleiner Ritt durch 2024. Hm. Was bleibt im Gedächtnis?
Ja, das Wegweisende kommt zum Schluss. Was bleibt im Gedächtnis? Natürlich dieses alles überlagernde Thema Krankenhaus, Krankenhausreform, Klinikum Fichtelgebirge mit all den Höhen und Tiefen, die man da erlebt, mit den Notwendigkeiten der Umstrukturierung, Stichwort ZELB, ambulanter Campus, Stichwort Markt Redwitz, mit stationärer Konzentration. Das war sicherlich ein Thema, das beschäftigt quasi täglich sozusagen und ja, war auch nicht immer schön, aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Und dann allerdings auch sehr, sehr viel ja, tolle Momente, wenn ich nur an unsere Image-Kampagne denke, Freiraum für Macher, die ja jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, aber sie ist eigentlich so frisch wie eh und je und wird einfach von den Kolleginnen und Kollegen immer wieder mit Ideen aufgeladen. Da geht dir einfach das Herz auf. Ja, wir haben ja dieses Jahr erneut 4 Preise gewonnen. Dann haben wir sie auch geholt in Berlin, den German Brand Award für die App zweimal und für die Kampagne zweimal. Dann, was mir auch ganz, ganz wichtig war, dieser Macherinnenfilm, also unsere Christina Herold, die sich da mit dem Werner ins Zeug geschmissen hat. Wir haben eine traumhafte, weitere, nebenamtliche Schauspielerin gefunden, ja, die das grandios auch wieder mitmacht und Zeit investiert und richtig eingeschlagen hat. Ich finde auch die Clips für die Mobilität extrem, also Erklärclips, witzig gemacht, finde ich extrem gelungen. Hatte ich am Anfang auch Berührungsprobleme, muss ich sagen. Aber wenn du die dann siehst, dann ist es einfach, das sind wir, ja. Also nicht unsere Wunden verstecken, sondern auch schon zeigen, dass vieles einfach nicht optimal ist.
Läuft.
Aber dann aber auch beherzt damit umgehen. Mhm. Das ist ja das Ziel auch dieser ganzen Kampagnen. Dann natürlich aus meiner Sicht eine tolle neue Aktion, diese Freiraum-Fotorahmen haben wir jetzt den ersten auf der Luisenburg, das müssen wir dringend ausweiten, weil das transportiert natürlich wunderbare Bilder in die Welt und also wenn es wunderbare Bilder gibt, dann bei uns im Fichtelgebirge. Und da kommt dann natürlich so eine Botschaft, Kaufkraft in Deutschland Platz 5, wie gerufen und ist im Grunde ja gar nichts anderes als die Belohnung für jahrzehntelange harte Arbeit.
Ja, da kann man sich tatsächlich wirklich sehen lassen. War interessant, auch in den Veröffentlichungen immer wieder überraschend auf Platz 5, war immer überall geschrieben. Also für uns war es eigentlich nicht überraschend.
Für uns war es überraschend, warum es nur der Platz 5 war. Nee, war es übertrieben. Für uns war es tatsächlich nicht überraschend, weil wir leben ja hier und wir wissen eben, dass bei uns der Euro einen Euro wert ist. Ja, das erleben wir jeden Tag und wir haben natürlich auch erlebt, was sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten hier entwickelt hat, auch an Selbstbewusstsein, auch an wirtschaftlicher Kraft und eben auch an Menschen, die sich hier einfach ein gutes und super Leben gestalten können in einem Wirtschaftsraum, der gleichzeitig ein ganz toller touristischer und Lebensraum ist. Ja, und vielleicht auch da gleich zum Thema Tourismus, weil das ja mir persönlich auch ganz wichtig ist, da bin ich so froh, auch als Vorsitzender des Bayerischen Heilbräuverbands, dass wir jetzt in Weißenstadt aktuell das die Bad. Letzten Schritte gehen, dass dieses Bad jetzt dann kommt im nächsten Jahr. Das ist natürlich ein Riesenerfolg und freut mich extrem für die Weißenstädter Kolleginnen und Kollegen, die da so viel Herzblut reingeschmissen haben. Dann ist es ein ganz wichtiger Punkt auch, das ist noch gar nicht so angekommen bei den Menschen, dass es uns gelungen ist, die Luisenburg als nationales Naturmonument zu etablieren. Das ist ja nicht nur damit verbunden, dass es damit in den Gazetten, in den Statistiken überall auftaucht, sondern natürlich hat es eine Strahlkraft und es ist natürlich auch verbunden mit entsprechenden Mitteln, die man generieren kann, um das auch dann zu platzieren. Und was mich persönlich auch sehr freut, weil es auch ein Thema ist, das mich jetzt, seit ich Landrat bin, auch nah verfolgt, Kornberg.
Mhm.
Ja, das Kornberghaus. Es ist so schön, dass du keinen Platz da drum kriegst, ja.
Ja. Und irgendwie, ist tatsächlich so,
und
ja.
Und irgendwie 2 Wochen Vorlauf brauchst, wenn du da was bestellen willst. Es ist wirklich schön, weil ja. Da haben wir uns viele Nackenschläge auch geholt. Und dann hoffen wir einfach, dass wir im nächsten Jahr noch diese Mountainbike-Parcours hinbekommen. Dann haben wir auch hier richtig was gekonnt mit der Entwicklung am Ochsenkopf, ja, die Seilbahnen und auch dort das Thema Mountainbike. Dann, glaube ich, haben wir das Fichtelgebirge wieder ein gutes Stück nach vorne gerückt.
Auf jeden Fall und auch ins öffentliche Bewusstsein, also nicht nur im Sinne von Heimatstolz, sondern natürlich auch überregional und darum geht's ja. Es passiert auch vieles, also einerseits gibt's natürlich einen Sparzwang, den haben alle Kommunen, also der wird auch nicht weniger leider. Trotzdem muss man sagen, wird auch sehr viel Geld investiert. Das machen natürlich staatliche Förderungen möglich, aber es wird zum Beispiel unfassbar viel gebaut. Also wenn man jetzt die Schulen anschaut oder das Designstudio, also da stehen ja jetzt auch für die nächsten Monate riesige Investitionen an.
Es wird, ja, stimmt, es wird natürlich auch deswegen jetzt bei uns viel gebaut, weil wir uns über viele Jahrzehnte das Bauen nicht geleistet haben und auch nicht leisten konnten. Das gilt unter anderem für das Thema Sporthallen in Magdrettis, das gilt für das Otto-Hahn-Gymnasium, das gilt für die Voss-Boss. Ja. Und es wird auch deswegen momentan viel gebaut, weil wir uns weiterentwickeln wollen und auch können, Stichwort Designstudio in Selb oder auch die Fichtelgebirgshalle, die wir als Veranstaltungshalle brauchen. Wir sind da wirklich momentan vielfach unterwegs, das ist auch eine große Belastung für unsere Kolleginnen und Kollegen im Haus, aber alleine die Dreifach-Sporthalle in Selb, die ja saniert wird, ja, das ist fast schon eine unendliche Geschichte,
ja.
Aber trotzdem ganz wichtig, weil es die größte Dreifachhalle ist im Landkreis mit 650 Sitzplätzen.
Mhm.
Deswegen ganz offen gestanden war es auch wichtig, die zu sanieren und keine neue zu bauen. Das wäre wahrscheinlich leichter gewesen, weil wir einfach diese Kapazität erhalten wollten, natürlich für unsere Schulen, aber eben auch für die Vereine des Landkreises, ob das jetzt die Handballer sind oder auch andere, dass wir diese Spielmöglichkeit erhalten und dann musst du eben den sauren Apfel beißen und musst eben eine Halle, die eben in ihrer Struktur nicht einfach ist, langwierig sanieren. Aber ich bin da trotzdem guter Dinge, dass wir das hoffentlich 2025 abschließen können. Und ich habe mich auch mit den Handballern in Selb schon abgestimmt. Wenn das soweit ist, dann machen wir so ein Riesenfest. Eine gescheite Handballmannschaft muss daher. Und ich will einmal diesen Anwurf machen. Ja, das habe ich seit Schulzeiten nicht mehr gemacht.
Okay.
Genau. Ja, und im Markt Treffels entsteht eine tolle neue Dreifachturnhalle. Auch das ganz wichtig. Und Designstudio, ganz, ganz wichtiges Projekt, um einfach dieses Thema Designstadt Selb, Designfachschule, Designstudiengang voranzubringen und haben jetzt einen ganz starken Weg, auch hier im Verbund mit der Stadt Selb. Das ist übrigens überhaupt ein ganz wichtiges Thema. Ja, Dreifachhalle in Marktredwitz extrem gut kooperiert mit der Stadt Marktredwitz, dort extrem gut kooperiert mit der Stadt Selb, Fichtelgebirgshalle ein extrem gutes Miteinander mit der Stadt Wunsiedel und viele weitere Beispiele könnte ich nennen. Das macht uns hier auch aus. Wir sind extrem eng verbunden mit unseren Städten und Gemeinden.
Ja, und alle laufen in eine Richtung, nämlich
genau
nach vorn, soweit es eben möglich ist und in der Geschwindigkeit, wo es möglich ist. Diese ganzen Investitionen, die kommen ja gerade auch Familien, Jugendlichen, Kindern, Ehrenamtlichen zugute. Also all das, was eigentlich auch dieses Fichtelgebirgslebensgefühl ausmacht, so dieses, bei uns ist es halt doch noch ein bisschen wärmer vielleicht als anderswo. Also jetzt nicht auf dem Thermometer zwingend, aber unter den Leuten. Ich denke, da wird es auch 2025 weitergehen und darüber raus. Wenn wir jetzt mal ins kurze 2025 schauen, vielleicht auch ein Thema, das man noch ganz kurz anreißen muss, weil es im Moment überall rauf und runter geht. Jetzt ist ja Kommunalpolitik zum Glück nicht oder nicht immer oder nicht nur oder nur selten Parteipolitik. Sind da verbindet man als Landrat damit Hoffnungen? Also ich glaube, Hoffnungen hat man ja sowieso nicht so viele, weil man ist ja auch Realist. Also was kann sich tatsächlich alles ändern? Aber was müsste sich ändern, dass es auch hier im Landkreis ankommt? Also was wären so deine Wünsche?
Also zunächst muss man einfach sehen, dass Parteien per se nichts Schlechtes sind. Sie sind sogar verfassungsrechtlich auch genannt im Grundgesetz, in der Verfassung, in der Bayerischen Verfassung auch genannt als letztlich ordnendes Instrument der politischen Meinungen. So würde ich das einmal mit eigenen Worten beschreiben. Und wir haben das Thema vorhin schon mal gehabt. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man auch nicht immer die Parteien irgendwo hinstellt, ja, sondern in den Parteien wird ja ganz viele politische Meinungsbildungsarbeit geleistet, die notwendig ist, damit du in einer Demokratie überhaupt vorankommen kannst. Deswegen, ich weiß, es ist schwierig, ja, und ich glaube auch, dass viele Dinge momentan, die da so laufen, nicht den Parteien dienen. Also wenn sich dann die Spitzenvertreter der Parteien da gegenseitig mit irgendwelchen eigenartigen Benennungen da anfeinden, dann halte ich das für kontraproduktiv, und zwar auf jeder Seite, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber ansonsten sind die Parteien einfach auch wichtig für uns. Und zum Zweiten, mit einer Neuwahl verbindet man natürlich immer irgendwelche Überlegungen, Wünsche, Richtungen. Ja, ich bin natürlich auch ein hochpolitischer Mensch, der auch in sich seine Überzeugungen hat, seine eigene Programmatik hat. Und natürlich will man in diese Richtung arbeiten. Und ich glaube, das macht es dann auch ja aus, dass jeder von uns in Deutschland ist ja in der Lage, quasi sein eigenes Wahlprogramm sich zurechtzurücken im Kopf. Ja, das muss man ja nicht an einer Partei ausrichten. Man darf das aber auch, ja. Aber man kann sich auch immer gut überlegen, wo würde denn ich jetzt meinen Weg gehen? Und in diese Überlegung im Übrigen kommt man auch sehr schnell zu dem Thema, dass das alles doch auch ganz schön schwierig ist. Ja. Und dass es, also man, ich möchte nicht Bundeskanzler sein. Ich sage das ganz ehrlich. Ja. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass er schlecht bezahlt ist, aber es ist ein irrer Job. Ja. Und da musst du dich selbst als Person ja wirklich weitestgehend aufgeben. Ja. Und da kann man dann immer darüber diskutieren, ob man den oder diejenige mag oder nicht mag. Das sind die persönlichen Befindlichkeiten, na klar. Aber auch da vielleicht einmal so einen Hut zu ziehen und sagen, boah, das, was du da leisten, das ist schon stark. Ja. Also alleine in der Frequenz und in der Menge, das ist schon wirklich stark. Das hilft vielleicht auch, um seinen eigenen politischen Gedanken zu finden.
Ein ganz anderer Blick auf die Wahl, als man ihn jetzt sonst ganz oft transportiert bekommt. Dann würde ich sagen, lassen wir uns überraschen. Ich glaube, hier auf Landkreisebene würde man sich wahrscheinlich vielleicht eine finanzielle Entlastung wünschen, die vom Bund kommen könnte. Wobei, dann sind wir schon wieder bei der Bund. Das wollten wir ja vermeiden. Aber
Ich glaube, da ist auch ganz wichtig. Also natürlich gibt's da klare Kämpfe, ist ja schwierig, aber ja, klare Kämpfe um die Finanzen, um die Themen zwischen der kommunalen Ebene, unter den kommunalen Ebenen ja schon, ja, Gemeinden, Landkreise, Bezirke, zwischen der kommunalen Ebene und den Ländern, zwischen Land und Bund, ja, das ist doch völlig klar, dass da auch im guten Sinne gestritten wird. Aber ich glaube, auch da ist es immer wichtig, dass man immer auch davon ausgeht, dass der andere im besten Sinne das Richtige machen will. Und wenn ein Finanzminister auf die Finanzen schaut, dann ist das ja Teil seines Auftrags.
Sein Job, ne?
Ja. Und das hat man auch zu akzeptieren und muss eben dann auch wieder schauen, dass man mit guten Argumenten ihn davon überzeugt, dass es vielleicht hier und da, ne? Das ist ja dieses klassische politische Spiel, das man eben in einer Demokratie haben darf. Und ich glaube, so dieses wirklich auch Zulassen von anderen Meinungen, das ist da schon ganz wichtig. Und wir haben vorhin über die Bauprojekte gesprochen, ganz offen gestanden, ja. Also, wir könnten sie ja gar nicht machen, würden wir nicht vom Freistaat eine ganz hervorragende Unterstützung bekommen. Das muss man schon sehen. Und dann gibt's wie überall natürlich auch andere Beispiele. Aber die Guten überwiegen doch weit. Und insofern, ja.
Das ist eigentlich ein schöner Bogen. Ich habe nämlich jetzt überlegt, wie wir von den Finanzen auf Weihnachten wieder zurückkommen. Aber wenn das Gute überwiegt, dann sind wir ja eigentlich schon wieder in der Weihnachtszeit angelangt.
Genau, da bin ich bei meinem letzten Punkt tatsächlich. Du hast mich ja gefragt, was sind so die Highlights? Und einen hebe ich mir auf. Und da waren wir heute schon, haben wir ein Foto gemacht. Wir haben hier als Aktion im Landratsamt initiiert von unserem Jugendamt den Weihnachtsgeschenkebaum, glaube ich, wird er genannt, ja. Wo man einfach so als Kollegenschaft für einen gewissen Betrag Geschenke erwerben können, die dann Kindern und Familien zugutekommen, die eben jetzt nicht einfach mal schnell irgendwas bestellen können, wie wir. Und also dieser Baum für sich, der hat für mich was unfassbar Sinnstiftendes. Ja, also da sich nicht nur einzubringen, sondern dann auch zu wissen, dass man da an Weihnachten einer Familie, einem Kind eine Freude bereiten kann, das ist doch alles wunderbar, ja. Das gibt dem Leben einen guten Sinn und es zeigt dann am Ende auch die Weihnachtsbotschaft, die ja ganz schlicht ist, ja. Die ist so schlicht. Dieses kleine Kind in dieser Krippe hat uns einfach unfassbar viel Liebe geschenkt. Die Liebe Gottes geschenkt, ja. Und wir merken, dass wir nicht jeden Tag in der Lage sind, diese Liebe anzunehmen. Das merken wir immer wieder. Aber wir haben jeden Tag erneut die Chance, das zu probieren. Und das ist eigentlich das Schöne am Leben.
Ein wunderschönes Schlusswort bleibt mir nur noch zu sagen. Frohe Weihnachten, alles Gute und also ich freue mich auf 2025.
Frohe Weihnachten und ich erst.